SRF 3.
Stagnation in der europäischen Wirtschaft. Die neuesten Zahlen zeigen für die Euro-Länder keinen Fortschritt oder gar eine Schrumpfung. Entsetzen in der Westschweiz. Der Thurgauer Entscheid zur Abschaffung des Frühfranzösisch erhitzt die Gemüter im Welschland. Schweizer Hoffnungen bei der Leichtathletik-EM. Gleich zwei Läuferinnen qualifizieren sich für den 200-Meter-Halbfinal in Zürich. Und das Wetter heute teils sonnig mit einigen Schauern, im Süden meist sonnig. Morgen dann wechselnd bewölkt und immer wieder nass. Am Mikrofon sind Isabel Meissen und Nina Gigax. Sie hat die Nachrichten.
Die europäische Wirtschaft tritt auf der Stelle. In den 18 Staaten mit dem Euro blieb das Bruttoinlandprodukt im zweiten Quartal unverändert, wie das Europäische Statistikamt mitteilt. In Deutschland ist die Wirtschaft erstmals seit Anfang 2013 sogar geschrumpft. Das Bruttoinlandprodukt sank von April bis Ende Juni im Vergleich zum Vorquartal um 0,2%. In Frankreich erwartet die Notenbank für das laufende Quartal zwar ein leichtes Wachstum. Dieses liege jedoch tiefer als das Jahresziel der Regierung. Das Freilichtmuseum Ballenberg sollte für die nächsten 10 Jahre vom Bund 90 Millionen Franken erhalten, um das Überleben des Museums zu sichern. Nun erklärt der Stiftungsratspräsident Yves Christen in einem Interview mit der Berner Zeitung, so viel Geld brauche es gar nicht. Der Stiftungsratspräsident reagiert damit auf einen Entscheid des Ständerats. Dieser hatte im Juni eine Motion von Ballenberg-Stiftungsrat Werner Luginbühl angenommen. Diese sieht substanziell höhere Bundesbeiträge für den Ballenberg vor. Der Stiftungsrat werde besprechen, wie viel Geld in den nächsten 5 Jahren tatsächlich nötig sein werde, so Christen weiter. Hacker haben im Kurznachrichtendienst Twitter das Profil des russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medvedev geknackt und in seinem Namen falsche Nachrichten veröffentlicht. So war etwa von einem Rücktritt zu lesen und dass sich Medvedev für die Handlungen der russischen Regierung schäme. Die Regierung dementierte die Twitter-Meldungen umgehend. Sie würden nicht von Medvedev stammen und seien falsch. Dem russischen Ministerpräsidenten Medvedev folgen 2,5 Millionen Menschen auf Twitter. Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich haben sich zwei Schweizerinnen für die 200-Meter-Halbfinals qualifiziert. Lea Sprunger und Mujinga Kambunji liefen in ihren Vorläufen beide auf den zweiten Platz. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.394 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 21,18 gehandelt, der Dollar zu 90,56 Rappen. Das Wetter. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, lokal fällt Regen. Im Süden scheint meist die Sonne. Morgen ist es häufiger bewölkt und immer wieder nass. Die Temperatur dazu 17 bis 21 Grad. Im Süden wird es etwas wärmer.
Info 3 Mittag.
Parlez-vous français? Sprechen Sie Französisch? Die Antwort sollte für jeden Schweizer ja lauten, da sind sich viele einig. Doch bei der Frage, ab wann man mit dem Französischunterricht beginnen soll, scheiden sich die Geister. Gestern hat Thurgau als erster Deutschschweizer Kanton beschlossen, er will das Frühfranzösisch abschaffen und aus den Primarschulzimmern verbannen. Gaudenz Wacker.
Bis zur 6. Klasse nur Englisch als Fremdsprache, erst danach Französisch. So hat es der Thurgauer Grosse Rat entschieden. Denn viele Primarschülerinnen und Schüler seien mit 2 Fremdsprachen überfordert und interessierten sich ohnehin noch für anderes als für Franzi-Vokabeln.
Sie lassen sich auch durch andere Themen begeistern. Sie haben auch Freude an Fragestellungen wie: Warum verlöscht eine Kerze in einem umgestülpten Glas? Warum ist der Himmel blau?
Argumentierte etwa Kantonsrätin Katharina Wieniger von den Grünen. Statt Französisch sollten Primarschulkinder lieber zuerst einmal die eigene Sprache richtig lernen, erklärt die heutige Nationalrätin Verena Herzog von der SVP, die den Vorstoß damals noch als Thurgauer Kantonsrätin lanciert hat.
Es ist einfach ein Fakt, dass seit Jahren, seit eigentlich der Einführung des Frühfranzösisch, sowohl Schulen wie auch Lehrbetriebe die mangelnden Deutschkenntnisse beklagen und auch zum Teil ungenügende Mathematikkompetenzen.
Das sei daher kein Votum gegen Französisch, sondern für andere Fächer. Ganz anders wird der Thurgauer Entscheid in der Westschweiz verstanden. Die Bildungsdirektorin des Kantons Jura, Elisabeth Bohm-Schneider, zeigt sich entrüstet. Der Thurgauer Entscheid gegen Frühfranzösisch sei schädlich. In der Westschweiz werde er so verstanden, als fänden es die Deutschschweizer nicht so wichtig, mit ihren Nachbarn, den Romans, zu reden.
Pour nous, c'est un peu comme si on estimait que c'est pas si important que ça, que de parler avec le voisin, de parler avec les Romans.
Ganz ähnlich kommentiert der Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz Christoph Eimann den Entscheid. Zwar respektiere er die Autonomie jedes Kantons, aber die Abschaffung des Frühfranzösisch gefährdet den Zusammenhalt des Landes.
Es geht auch um Einblick in die Kultur eines wichtigen Teils unseres Landes. Und da geht meines Erachtens sehr viel kaputt, wenn wir hier mehr oder weniger unbedacht, ohne wissenschaftliche Ergebnisse, stichhaltige Gründe, derartige Entscheide fassen.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz werde das Thema an einer zweitägigen Sitzung im Oktober behandeln. In der Westschweiz befürchtet Bildungsdirektorin Elisabeth Bohm-Schneider bereits einen Dominoeffekt.
C'est aussi un signe pour peut-être d'autres cantons comme les Grisons, Lucerne ou Nidwald qui pourraient se poser les mêmes questions.
Andere Kantone könnten nun nachziehen. Tatsächlich wurden und werden in der Zentral- und Ostschweiz bereits Unterschriften gesammelt mit demselben Ziel, der Abschaffung des Frühfranzösisch.
Info 3 Mittag.
Die Schweiz als Drehscheibe, um die EU-Sanktionen gegen Russland zu umgehen? Nein, danke. Das hat der Bundesrat beschlossen und gestern die Massnahmen dagegen verschärft. Telkel übernehmen will der Bundesrat die EU-Sanktionen allerdings nicht. Aber was ist genau der Unterschied zwischen den EU-Sanktionen und den Schweizer Massnahmen? Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
In Sachen Kriegsmaterial ist die Schweiz streng, strenger noch als die Europäische Union. Schweizer Waffen dürfen bereits seit Beginn der Krise weder nach Russland noch in die Ukraine exportiert werden. Gestern hat der Bundesrat beschlossen, auch die Ausfuhr von sogenannten besonderen militärischen Gütern zu verbieten. Ottmar Wyss, bis 2008 lange Jahre beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO für Exportkontrollen und Sanktionen zuständig, erklärt.
Ganz einfach gesagt, alles was Bang macht, gilt das Kriegsmaterial. Und was nicht Bang macht, sind besondere militärische Güter, also beispielsweise Drohnen, Nachtsichtgeräte, militärische Chiffriergeräte oder Trainingsflugzeuge.
Was Güter betrifft, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können, sogenannte Dual-Use-Güter, will der Bund Exportbewilligungen restriktiv handhaben, wie es heißt, also wohl nicht mehr als heute zulassen. Die EU und auch die USA beschränken ihre Sanktionen aber nicht auf den militärischen Bereich. Anders als noch im Kalten Krieg haben sie auch in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Erdöl- und Erdgasausrüstung die Zusammenarbeit mit Russland teilweise verboten. Schweizer Unternehmen sind da freier. Der Bund will aber um jeden Preis verhindern, dass sie die Sanktionen anderer umgehen. Das sei nicht ganz einfach, meint Ottmar Wyss.
Weil zum Teil im Finanzbereich gab es bisher keine Meldepflicht oder Bewilligungspflicht oder nur eine beschränkte Melde- und Bewilligungspflicht. Und auch bei den Erdöl- und Erdgasausrüstungsgütern gab es das bisher nicht. Und durch das wird die Aufgabe komplexer, Umgehungsgeschäfte zu vermeiden.
Wie das zuständige SECO die knifflige Aufgabe lösen will, ist noch offen. Beim Staatssekretariat wollte heute niemand Stellung nehmen. Klar ist, dass die Umgehungsversuche nicht allzu zahlreich sein dürften. Denn im Erdöl- und Erdgasausrüstungsbereich sind die Schweizer Exporte nach Russland, unabhängig von der Krise, auf tiefem Niveau. Und im Finanzbereich können und wollen es sich die international agierenden Schweizer Banken wohl nicht leisten, gegen internationale Sanktionen zu verstoßen. Fazit: Die Schweizer Massnahmen tönen zwar sanfter als die europäischen Sanktionen, in ihrer Wirkung sind sie es aber wohl kaum.
Info 3 Mittag.
Erst vor kurzem ist er zum Premierminister Pakistans gewählt worden, Nawaz Sharif. Aber schon nach einem Jahr wackelt sein Thron. Die Opposition hat heute zu Massenprotesten aufgerufen und die Lage in der Hauptstadt ist offenbar äußerst angespannt. Ich habe Südasien-Korrespondentin Karin Wenger gefragt, was wissen Sie über die Situation in Islamabad?
Die Armee hat die Stadt regelrecht abgeriegelt mit Containern, mit Stacheldraht, mit Blockaden, weil sie eben fürchtet, dass die Demonstrationen gewalttätig werden könnten, wie das bereits geschehen ist letzte Woche. Jetzt sind die Demonstranten noch nicht zugelassen worden in Islamabad, in Lahore aber sind sie bereits auf der Straße.
Wer steht denn hinter diesen Protesten?
Das ist einerseits der Ex-Cricket-Star Imran Khan von der politischen Opposition. Er hat im vergangenen Jahr gegen Sharif verloren und er spannt bei diesen Protesten mit dem kanadisch-pakistanischen Kleriker Tahirul Qadri zusammen, der politisch ambitionierte Geistliche, der lebt eigentlich in Kanada und von dort betreibt er ein ganzes Netzwerk von Religionsschulen in Pakistan und jetzt verspricht er eben seinen Anhängern eine grüne Revolution, also grün wie die Farbe des Islams. Und beide, also die beiden Männer, die da zusammenspannen, die wollen, dass Sharif zurücktritt. Die sagen, er habe die Parlamentswahlen im vergangenen Jahr gefälscht.
Das ist, wie Sie sagen, schon ein Jahr her. Warum kommt denn die Opposition gerade jetzt nochmals mit dem Stichwort Wahlbetrug?
Viele Pakistaner, die sind enttäuscht von Sharif, der ja bereits zum dritten Mal das Land regiert. Sharif versprach, mit der Korruption Schluss zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen. Er wollte mit den Taliban verhandeln, um Pakistan eben aus der Krise zu führen. Aber das ist alles nicht geschehen. Seit mehr als zwei Monaten läuft eine große Militäroffensive in Nordwaziristan, weil die Friedensgespräche eben alle gescheitert sind. Und deshalb haben sich Qadri und Khan nun wohl sehr gute Chancen ausgerechnet in ihrem Kreuzzug gegen Sharif, dem langen Marsch in die Freiheit, wie sie ihren Protest nennen.
Zum Militär hat ja der Premier Sharif ein angespanntes Verhältnis. Beobachter fürchten, es könnte auf einen Putsch hinauslaufen mit diesen Protesten. Sehen Sie das auch so?
In einem Land, das eine lange Tradition von Militärputschs hat, ist das nie auszuschließen. Und einige Beobachter, die denken auch, dass das Militär hinter diesen großen Demonstrationen steckt. Das Militär hat natürlich ein großes Interesse, dass die Zivilregierung nicht stark ist im Land. Und Sharif wollte die Macht des Militärs beschneiden. Daran hat das Militär keine Freude. Nun haben sich aber die Generäle noch nicht zu Wort gemeldet bis jetzt, aber das mussten sie auch nicht. Khan und Qadri, die verrichten die Arbeit ja ganz im Sinne des Militärs.
Das waren Einschätzungen von Südasien-Korrespondentin Karin Wenger. Und das waren Informationen kompakt im Info 3. Die gibt es wieder um 17 Uhr oder im Internet unter sf.ch/news. Im Studio heute Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.